Niet.
Dat doen we dan niet.
Meine Damen und Herren, grüß Gott und willkommen also zum gemeinsamen Arbeiten. Die Thematik heißt ja, dass wir uns unterhalten wollen mit Leuten, von denen wir was lernen können, so aus der Geschichte. Heute geht es mit dem Sokrates los. Also die Systematik ist eingeordnet in so einen historischen Bezug in der Begegnung mit. Ich habe nochmal die Zeiten hingeschrieben, weil sie ein bisschen durcheinander sind, dieses ja, im Folienverzeichnis stehen sie ja an sich drin, aber damit es jeder nochmal sieht. Außerdem, ich habe hier gerade noch die Dinger da, wollte ich noch darauf hinweisen, dass es, weil ich das hier jedes Jahr hier gemacht habe, vom 25. bis 27. Juni gibt es in Kloster Beltenburg eine Tagung C.S. Lewis, ein faszinierender Lehrer christlichen Denkens. Geht dort am Abend los bis zum Sonntagmittag, sein Weg zu Christus, der Mensch in der Entscheidung, die Abschaffung des Menschen, Kernthemen, Schmerz und Freude oder so. Und da steht dann drin, man sollte sich besorgen, die große Scheidung, das ist vielleicht literarisch das Geglückteste von ihm in seinem Format. Ich lege einfach für den, den es interessiert, wenn er jemanden kennt, der ist nicht hier ein paar von den Programmen. Wir sind aber jetzt nicht beim Lewis, sondern wir fangen also mit dem Sokrates an, der nochmal hineingehört. Man könnte sagen, das ist eben so der Patron der Philosophen. So gewesen, man ist so der Marx hat ja behauptet, dass wer ist da der größte, also Heilige im Kalender, nicht? Dass das eben der, ich würde schon sagen, der Sokrates in gewisser Weise ist, mit dem die Philosophie oder die Metaphysik anfängt. Ich kann jedem nur empfehlen, ein Buch, das jetzt schon wirklich sehr lange zurückliegt, von Helmut Kuhn, einem meiner Lehrer, der eben über die Wahrheit und das Gute, über die Geburt der Metaphysik geschrieben hat, über Sokrates. Es ist damals erschienen, erst 34 in Berlin und dann später nach dem Krieg nochmal 59 hier im Münchner Kösel Verlag. Helmut Kuhn. Und dann müssen wir sehen, wie weit das hingehört. Das erste ist ja das Problem mit der sokratischen Frage. Wer ist denn Sokrates überhaupt? Was wissen wir darüber? Das ist bis heute ungelöst und das verschiebt sich auch immer wieder so, auch wer sich auf welche Quellen stützt. Natürlich hat am meisten über ihn der Platon geschrieben, aber dann gibt es genug Stimmen, die sagen, das ist überhaupt nicht der Sokrates, sondern das ist bloß eine Figur Platons und das ist mehr er selbst. Die sagen dann, es ist eher der Xenophon, der da hingehört, weil es da auch Biederer zugeht. Aber die Frage ist, ob wirklich der Xenophon da jetzt mehr weiß oder Besseres weiß dazu. Das sind also die beiden Prosa-Schriftsteller, die sich zu ihm geäußert haben. Und dann natürlich der Komödienschreiber der Xenophanes. Na, nein, so heißt er nicht. Aristophanes, der eben in den Wolken ihn jetzt so als Sophisten eigentlich darstellt. Da sieht man, wie das da auch so ein bisschen verschwimmt, während ja Platon in aller Schärfe die Sophisten schlecht macht. Auch das gehört zu den Punkten, die man heute kritisiert und sagt, die Sophisten waren gar nicht so schlimm, wie der Platon das macht. Kann man auch darüber diskutieren. Jedenfalls bricht mit Platon eben eine Antwort auf diese Sophistik und diese Aufklärung los und gründet sich die abendländische Philosophie drauf. Und dass er durch die Begegnung mit dem Sokrates das geworden ist, was er ist, stammt ja aus vornehmer Familie und wollte eigentlich ein Dramenschreiber werden. Ist dann Philosoph geworden und begründet die ganze abendländische Philosophie, sodass ja Whitehead gesagt hat, alle Philosophie seither sind nur Fußnoten zu Platon. Und das geht ganz zurück auf diese umwandelnde und umwerfende Begegnung mit diesem Mann Sokrates. Aber auf den berufen sich so verschiedenste Schulen. Idealisten und Materialisten und quer durch Skeptiker und alles, sodass man da einfach nicht weiß, wo man da eigentlich dran ist. Das, andererseits sei es auch drum, man kann ja einfach selber lesen und schauen und natürlich nehme ich ihn ein ganzes Stück stärker von Platon her und meine, das kann man ja auch erstmal versuchen von dort her und zu sehen, worum geht es dort und wie weit passt das in unsere Zeit hinein. Die Fragen, die da auch auftauchen, nämlich die, man könnte so beginnen zu sagen, wie ist das mit seinem Fragen? Er fängt ja mit dem Fragen an. Das hat dann wieder auch Rana gemacht, sagt, Frage ist das Erste. Koret hat so seine ganze Metaphysik von der Frage her entwickelt. Aus diesem Gedanken, man fragt nach dem Sein, also ist das Fragen das Erste. Ich weiß nicht, ob das so ganz stimmt, dass das Fragen das Erste ist. Ich bin eigentlich von laut her der Meinung und von Fichte, dass das Erste eine Behauptung ist und keine Frage. Denn auch eine Frage behauptet sich als Frage. Wenn ich frage, wo geht's zum Bahnhof, dann habe ich an sich vorausgesetzt, dass es überhaupt einen Bahnhof gibt und dass es sinnvoll ist, danach zu fragen und dass ich mich in der Stadt bewege und dass das eine Frage ist und keine Behauptung oder wie immer. Ich meine, dass Behauptung die Grundbestimmung wäre und die Frage dann eine Form von Behauptung. Aber man kann eben auch andersrum vorgehen und sagen, die Frage ist es und dann gehört damit hinein, dass man ja immer wieder lesen kann, Sokrates war der Mann, der wusste, dass er nichts wusste. Das kann nicht stimmen, denn für nichts stirbt man nicht. Muss man schon gucken, was das eigentlich näher bedeutet. Aber jedenfalls war die Zeit damals so eine Zeit des völligen Umbruchs. Die alten Ordnungen brechen zusammen. Auch die Geschlossenheit des Griechischen bricht auf. Es werden die anderen Völker entdeckt, andere Lebensformen werden entdeckt. Von dort her der Zweifel an den eigenen Herkünften. Platon wird der Erste sein, der zum Beispiel so etwas probiert, wie Gottesbeweise zu machen, weil er feststellt, die jungen Leute glauben nicht mehr. Diese Götter Homers und Hesiods, die tragen nicht. Platon selber spricht sowohl von das Göttliche, der Gott, die Götter, Gott wendet einfach alles so quer durch, um diese Dimension offen zu halten. Und da hinein taucht jetzt dieser Mann Sokrates auf, während die anderen anfangen, hier die Leute zu unterrichten. Warum mussten die denn unterrichtet werden? Weil eben in dieser Demokratie, diese Ablösung der Aristokratie und so, dass jetzt dort die freien Männer, die freien Bürger, das waren, die an sich die Stadtgeschäfte erledigten, die Staatsgeschäfte erledigten. Und da musste man sich halt bewähren können durch das Reden. Das ist für den Romanen ja nochmal sehr viel wichtiger und für den Südländer als für so die Germanen, wo man eher dadurch Eindruck macht, dass man nichts sagt. Oder es tropft nur hin und mal so ein Wort so aus dem Mund, so wie bei den alten Norwegern oder bei Cage auf dem Klavier, nicht? Und das finden die dann eindrucksvoll, so wie man das ja auch nachlesen kann in dem Brief an seinen Sohn Johannes von Matthias Claudius, wo er sagt, der Karren muss langsam fahren oder so, wenn einer da zu schnell redet. Sie merken, hier redet jemand, der sich verteidigt, nicht? Dann denkt man schon, da kann nichts dran sein, nicht? Man ist eigentlich immer langsam und sich so abgequält kommen muss. So wie das noch so der Heidegger schildert, dass er sagt, ja, die rufen ihn nach Berlin, aber wenn er dann so seinem Bauern von nebenan ins Auge guckt und dann fällt mal so ein Wort und nach einer langen Zeit wieder eins, sagt, dann bleibe ich doch da und das ist dann die Wahrheit. Nicht? Also hier diese Sache geschult zu werden, in dem Durchsetzen auch dieser Möglichkeiten und Mittel, die hineingehört, die fingen als Erste an, dafür Geld zu nehmen, auch für ihren Unterricht in dieser Weise. Sagen wir, unterrichten das und bringen den Leuten bei, heute nennt man das dann Coaching, nicht? Bringt denen also bei, wie man jetzt da sich als Politiker bewährt. Und dieser Sokrates fragt, wisst ihr denn eigentlich, was ihr dort wollt oder worum geht's da? Und er fragt eben nicht nach der Wahrheit schlechthin, nach dem Guten schlechthin, sondern wo gehört das nun konkret hin? Wie sieht das aus? Was geschieht dort? Er sagt, was soll da jetzt los sein? Er spricht das selber, er wird ja dann angeklagt hinterher und hingerichtet auch als Jugendverderber. Und von diesem Schock hat sich Platon natürlich nie erholt. Man kann sagen, vielleicht ein bisschen die Philosophie auch nie. Wie gesagt, der Begründer dieses philosophischen Fragens und Denkens, der wird umgebracht. Das ist so ähnlich wie bei den Christen. Der Anführer eben auch kommt und tritt für die Wahrheit ein und das Gute und dann wird er umgebracht. Und dann wundert man sich hinterher, dass die Leute nicht so ein ungebrochenes Weltverhältnis haben, nicht? Wenn das der Ausgangspunkt ist, in dem einem das erstmal begegnet. in meinen Augen reicht das bis dorthin, dass dann diese merkwürdige Zweiteilung beim Platon da ist zwischen Leib und Seele und dass der Tod uns nicht so ganz betrifft. Ich verstehe das aus dieser Betroffenheit, dem Tod seines Lehrers. Das kann doch nicht sein, dass der einfach so weg ist. Und es kann nur so sein, dass der Tod den nicht wirklich berührt und trifft. Anders kann das eigentlich nicht sein. Und er nimmt das dann in seiner Verteidigungsrede da vor Gericht, also das heißt Gericht, also eben vor der Vollversammlung, dann nochmal auf und erzählt eben dann davon, dass er zu einem seiner Mitbürger, dem Kallias, gesagt hat, so, du willst jetzt deine Söhne da in die Erziehung geben, dieser Sophisten, was meinst du denn, was soll denn da jetzt eigentlich sein, was sollen die denn eigentlich wissen? Die da jetzt deine Söhne erziehen. Kunst und Kunde, also Techne und Episteme. Nicht? Also Techne ist die Kunst, die Kunstfertigkeit, da wird gefragt, gemacht wie. Episteme ist die Frage, warum, das ist die Wissenschaft. Das sind also die beiden Bereiche, in denen man umgehen will. Ich muss gewusst wie, das ist so das Ingenieurwesen und diese ganzen Dinge, eben das nennen die alten Technae oder im Lateinisch Ars und wir sagen dann hinterher Kunst und Handwerk, das geht so ineinander. Und dann gibt es die Wissenschaft, das ist dieses Warum-Wissen und das jetzt nicht in Bezug auf irgendein Einzelkenntnis. Das ist fraglos. Da geht man zu Schustern oder zu Ärzten oder zu Bauern oder zu Pferdekundigen. In den alten Übersetzungen heißt das immer die Bereiter, nicht? Die also da die Pferde also zu bereitfertig machen und die herrichten. Zu denen geht man hin und sagt, die wissen jetzt, was mache ich denn jetzt, wenn ich meine Kinder zum Erziehen gebe? Wer soll die denn bekommen oder kriegen? Was wissen die denn? Hier ist kein besonderer Mangel, der behoben wird. Ist auch kein bestimmtes Ziel, sondern die sollen lernen, ordentliche Menschen zu werden. Und das ist ja das Merkwürdige, dass der Mensch nicht von selber ein Mensch wird. Sondern wenn man den einfach so laufen lässt, wird er unmenschlich. Kein Hund wird unhündisch oder keine Katze unkätzisch. Sondern die bleiben, was sie sind. Aber der Mensch steht vor dem Problem, wird er wirklich menschlich oder wird er unmenschlich? Denn nur Menschen können unmenschlich sein. Und deswegen müssen die Menschen lernen, Mensch zu werden. Ja, aber was ist das? Man sieht sofort, da gibt es nicht in dem Sinn jetzt ein Programm oder eine Technik, von woher das vermittelt werden kann. Einfache Gesellschaften, konservative Gesellschaften leben davon, dass diese Fragen beantwortet sind. Durch Riten und Mythen. Und wenn die Kinder fragen, was ist das, das macht man so. Und wenn die noch mehr Erklärung will, dann erklärt man nur, wie es dazu gekommen ist. Der Gott hat diese Idee gehabt oder dort jener oder das ist dort passiert und von dort her haben wir das übernommen. Das wird nicht begründet. Man kann auch Bräuche nicht begründen. Wenn man erstmal anfängt, die zu begründen, ist es schon hin. Wenn man erstmal darüber diskutiert, welche Farben diese Bommeln da haben müssen im Schwarzwald, nicht? Rot oder blau oder grün oder wie lang die Tracht zu sein hat, ist schon hin. Wenn man da fragt, ist es schon vorbei. Das muss fraglos gelten. Und das ist jetzt genau der Einbruch, dass die jungen Leute anfangen zu fragen, sagen, warum und wieso und warum gerade so. So ähnlich, wenn man dem Kind sagt, es soll also um 10 nach Hause kommen, dann warum um 10? Kann ich ja dann 10 nach 10 oder so? Und ich sage mal 10 nach 10, dann geht doch 20 nach 10. Oder wie ist es eigentlich? Nicht? Also, ja.
Ich wollte nicht sagen, ich bin nachdenklich.
Nicht, dass man da wirklich sagen muss, wo gehört das jetzt hin? Und da in dieser Situation kommen jetzt welche und meinen, sie könnten das sagen, also dieser Zusammenbruch der Tradition, der Abbruch der Tradition, das kennzeichnet die Situation wie unsere auch. Wir nennen das heute Postmoderne oder so, aber es ist eigentlich dasselbe. Und dass das den Menschen total überfordert, ist doch klar, wenn man alles erst selber erfinden muss. Ich ziehe mal die Parallele zur Sprache, nicht? Wenn wir statt eine Sprache einfach so gelernt und durch Nachahmung übernommen hätten, sondern wir müssten die jetzt erfinden, die Grammatik und das Wörterbuch, wie sollte das gehen? Aber für unser Leben sind wir weitgehend heute so weit, dass die Leute sich alles selber erfinden müssen. Wie eine Beziehung aussieht, wie eine Ehe aussehen soll, wie Kindererziehung aussehen, all das sagt einem niemand. Natürlich gibt es, also inzwischen in jeder Illustrierten kann man das dann nachlesen. Da gibt es halt immer so Fächer, was, da weiß man, was gerade in oder out ist. Nicht? Aber das kann es ja nicht sein. Und so dieser Bruch. Und da dienen sich nun in diesen versagenden Traditionen Sachverständige des Allgemeinen an. Und das sind die Sophisten. Sophos heißt einfach der Weise. Erstmal. Spezialisten fürs Allgemeine. Universallehrer. Die das bringen wollen. Und jetzt will eben Sokrates wissen, ob und inwiefern die eine wirklich beanspruchte Menschenkunde besitzen. Was wissen die denn vom Menschen und über den Menschen? Dass sie von dort her Leute sollen erziehen können. Also jede Kunde, jede Wissenschaft und auch jede Kunst bestimmt sich vom Ziel her. Also man hat etwas besonders Gutes vor sich. Zum Beispiel die Ärzte. Die haben das Ziel Gesundheit. Heilen. Wie gesagt, Ärzte heilen manchmal, öfter lindern sie und immer haben sie zu trösten. Das sind so die drei Dinge, die ein Arzt zu tun hat. Man hat sich ja lange durchgesetzt, da hat sich das so ein bisschen verschoben und hat man sehr oft bloß gehört, das Heilen gehört dorthin. Und wenn man nicht mehr heilen kann, dann gehört der Arzt nicht mehr hin. Steht auch im Hippokratischen Eid so. Wenn ich den anderen nicht mehr heilen kann, geht der Arzt weg. Und dann kommt die Pflege dran oder die Seelsorger. Das ist ja das, was zum Glück in den letzten jetzt 10, 20 Jahren ja anfängt, sich zu umzukehren. Wir haben außer der kurativen Medizin auch die Palliative, die lindernde, wo nicht mehr zu heilen geht, wo das Therapieziel wechselt vom Heilen zum Lindern. Ausdrücklich. Aber das ist dann abzusehen. Wie ist das jetzt nun bei der Menschenkunde? Sagt der Sokrates, das Ziel muss sein, ein Anthropinon Agathon, also das menschlich Gute. Aber was ist denn das menschlich Gute? Sagt, es können ja nicht die Angelegenheiten sein, um die man sich kümmert. Ob nun die Angelegenheiten der Polis, des Staates oder des Einzelnen. Es geht nicht um die Angelegenheiten, sondern es geht um den Menschen selber. Das ist ja das, was zum Beispiel heute auch der Utilitarismus verkennt. Der meint, in der Ethik geht es um Gewinn von Glück und Minderung von Leid oder so. Also es geht um Handlungen und Unterlassungen. Nein, in der Ethik geht es vor allen Dingen um ein Sein. Was werde ich für ein Mensch? Wenn ich das und das tue, was werde ich dann? Nicht? Also ich lüge 2, 3, 4, 5, 6 Mal, 7 Mal, irgendwann bin ich ein Lügner. Und steht 1, 2, 3, 4 Mal, irgendwann ist man ein Dieb. Also es geht nicht darum, was man tut, sondern was man da wird. Und darum sagt er auch deutlich, es geht nicht um die staatlichen Angelegenheiten, auch nicht um die familiären, die häuslichen oder die persönlichen, sondern, sagt er ganz deutlich, es geht nicht um das, was zum Staat gehört oder so, sondern es geht um den Menschen selber, um sein Wesen. Was heißt das Menschsein? Was gehört da dazu? Und da sieht man genau also diese Aporie, die hier auftaucht. Jede dieser Wissenschaften hat was Bestimmtes vor, weil es auf bestimmte Bedürfnisse antwortet. Und danach ordnen sich ja die Künste zueinander. Irgendwer baut also Schiffe und die baut er so, wie die Kapitäne die brauchen für die Seefahrt. Und einer richtet also die Pferde her, wie man sie dann braucht nachher, sei es für den Ackerbau, sei es für den Krieg, was die dort lernen müssen. Aber was ist mit dem Leben? Das Leben ist ja nicht ein Vorhaben, um bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen, sondern das Leben wird ja als es selbst gelebt. Natürlich kann man nochmal fragen, wozu lebt man? Daran sieht man, dass das Leben nicht das Höchste ist. Aber wozu lebt man? Sondern um eben ein richtiger Mensch zu werden. Und was heißt das jetzt? Das ist eben ja genau die Frage. Man könnte natürlich abkürzend sagen, um eben human zu sein oder um zu lieben, könnte man auch sagen. Aber dieses Ziel ist unbekannt. Das Wort dafür kennen wir, Glückseligkeit. Eudaimonia. Das ist unter einem guten Dämon oder einem guten Geist stehend. Aber was das ist nicht gewusst. Natürlich wollen die Menschen alle glücklich werden, aber worin besteht das Glück? besteht darin, dass man einerseits das Richtige findet und tut und dass man zweitens mit diesem Richtigen richtig umgeht. Denn wenn man mit dem Richtigen falsch umgeht, ist natürlich auch kein Glück. Aber was ist denn da jetzt nun das Richtige? Also, wenn wir diese Kenntnis hätten, dann führte sie uns auch zum Glück. Denn das ist eine These von Sokrates, die ich nicht akzeptieren kann, aber die berühmt und berüchtigt ist, dass er sagt, niemand tut freiwillig das Böse. Niemand ist so blöd, sich an seiner Seele zu schädigen. Sodass eigentlich alles Fehlverhalten aus Irrtum kommt. Das kann doch eigentlich gar nicht anders sein. Und von dort her ist die Tugend etwas, Tugend heißt eigentlich gute Gewohnheiten, nicht? Gute Gewohnheiten, gute Fertigkeiten, gute Tüchtigkeiten. Tüchtigkeit ist das erst wörtlich. Das ist eine theoretische Wissenschaft, die kann deswegen gelernt werden. Über Einsicht geht das Ganze. Und das begründet Sokrates auch, das geschieht im Hippias Minor von Platon, da sagt er so, wenn zwei Läufer laufen, und beide laufen also schlecht, das heißt langsam, ja, wer ist dann der bessere Läufer? Der, der vorsätzlich schlecht läuft oder der gar nicht schneller laufen kann? Ist klar, der bessere Läufer ist natürlich der, der absichtlich langsamer läuft, denn er könnte ja schneller laufen. Wer sowieso nicht schneller laufen kann, geht ja nicht, nicht? Wenn man das Beispiel jetzt nun anwendet auf das menschlich Gute und Schlechte, dann muss man sagen, dass der Gute vorsätzlich das Schlechte tut und der Schlechte unvorsichtlich. Wer gar nicht anders kann, der handelt schlecht, während der, wer freiwillig schlecht handelt, ist der Gute. So wie bei dem Läufer, nicht? Der, wer nicht schneller rennen kann, ist eben so, wie es ist. Wer langsamer läuft, kann an sich schneller rennen und hat dann irgendwelche Gründe. Und dann schließt Sokrates dann präzisierend an und sagt, wer also absichtlich fehlt und Schlechtes und Unrechtes tut, mein Hippias, wenn es so einen gibt, sagt er extra dazu, wäre doch kein anderer als der Gute. Und da genau steckt der Schlüssel drin, um diesen merkwürdigen Satz von ihm zu verstehen. Also der Läufer läuft ja nicht schlechter als Läufer, sondern er läuft schlechter, weil er zum Beispiel einen Wettbetrug machen will oder weil er den anderen gewinnen lassen will oder sonst irgendwas. Der hat nicht als Läufer läuft er schlechter, sondern aus anderen Gründen läuft er schlechter. Wenn es aber jetzt um das Menschsein geht, der Mensch ist ja immer nur Mensch, der Läufer ist nie bloß Läufer. Sondern der hat andere Gründe, warum er dann langsamer läuft. Aber wenn es darum geht, dass ich weniger gut ein Mensch bin, dann kann es doch nur daran liegen, dass er nicht besser kann. Klingt doch einigermaßen einleuchtend. Hm? Also, hier handelt doch jeder eigentlich richtig. Er müsste Gründe haben, um schlecht zu handeln. Und die sieht er nicht. Ich finde es ja trotzdem nicht richtig, aber der Kern, der drinsteckt, ist tatsächlich der, dass ich meine, wir können es aber doch streiten. Das Ganze heißt also Vorlesung mit Diskussionsmöglichkeit. Sie können sich schon beschweren, nicht? Wenn Sie sagen, was reden Sie daher und das kann doch nicht stimmen oder so. Nicht? Also wie kommt jemand dazu, fragen wir uns doch selber, wie kommen wir dazu, uns falsch zu benehmen? Ich meine, es ist doch in der Regel so, dass wir meinen, wir kämen sonst zu kurz. Also das scheint mir der Hauptgrund zu sein. In der christlichen Tradition wird ja so im Hauptstrom gesagt, das ist irgendwie der Stolz, der Hauptgrund ist. Ich weiß nicht, ob die Menschen so stolz sind. Das mag für die Engel gelten und die Teufel, aber ein normaler Mensch hat, glaube ich, eher, ist er bestimmt von der Sorge, dass er zu kurz kommt. Und wenn man sich an die Regeln hält, hat man ja weniger Möglichkeiten, als wenn man sich nicht dran hält, nicht? Denn das Gedurfte ist immer die Teilmenge des Gekonnten. Man kann immer mehr, als man darf. Wer sich jetzt ans Dürfen hält, kann weniger, als wer aufs Dürfen pfeift. Nicht? Und da scheint mir das ein Grund zu sein. Man denkt, man kommt zu kurz und darum benimmt man sich daneben. Von Adam und Eva angefangen, dass die dachten, wer weiß, was da los ist. Wenn ich dann wie Gott werde, kann ja vielleicht gar nicht schlecht sein oder so, muss man mal gucken. Und so auch, und deswegen sagen, die evangelische Theologie sagt, jede Sünde ist ein Zeichen von Unglaube. Man glaubt nicht, dass Gott für einen sorgt, und so muss man es selber tun. Das liegt dann nicht so ganz weit weg vom Sokrates. Nicht? Die Frage ist, wo jetzt kommt da diese Täuschung her oder was liegt dort drin? Und haben nicht bei diesem Gedanken von Sokrates eigentlich die ganze Aufklärung und das Bildungsbemühen der Neuzeit angesetzt? Hat man da nicht immer gesagt, auch heute sagen das Soziologen, Psychologen, man muss also einfach die Leute mehr ausbilden und mehr Aufklärung. Je mehr sie wissen, desto besser werden sie. Das kommt mir eigentlich nicht so vor, denn ich finde, mit mehr Wissen wird man nur raffinierter, also im Guten wie im Schlechten. Man bringt den anderen vielleicht nicht mehr mit dem Hackebeil um, sondern mit dem Wattebausch, aber man macht's nach wie vor. Sind wir wirklich liebevoller geworden durch unsere Kenntnisse an Psychologie? Kommt mir eigentlich nicht so vor. Nicht? Aber das sitzt aber so als Gedanken in den Menschen drin, von Sokrates her zu sagen, das muss hier geschehen. Und immer wieder haben Religionskritiker der normalen christlichen Lehre vorgeworfen, sie würden hier den Menschen beschuldigen, anstatt den göttlichen Konstrukteur, wie Drewermann das nannte, zu beschuldigen. Sagt, Gott hat uns eben nicht besser gemacht, dann müssten wir ihn beschimpfen und nicht uns selber da in Reue bewegen, denn wir können ja gar nicht besser. Nicht, wo der Gedanke drinsteckt. Bei Brecht heißt das so, und auch die Verhältnisse, die sind nicht so. Nicht, der Mensch ist eigentlich gut, das ist ja so dieser Grundgedanke, die ganze Neuzeit, Erbsünde ist eine Erfindung, das gibt's gar nicht, der Mensch ist eigentlich gut, nur die Verhältnisse, die sind nicht so. Und wenn man die ändert, wird der Mensch automatisch gut. Nach dem 20. Jahrhundert denkt man, müssten die Leute eigentlich ein bisschen stiller geworden sein mit dieser Erklärung, nach diesen grauenvollen Erfahrungen mit dem Menschen, die man dort gemacht hat. Und dieses Nichtwissen aufzulösen, das verlangt ja gerade der delphische Gott mit seinem berühmten Gebot der Selbsterkenntnis. Erkenne dich selbst, das heißt, erkenne, dass du ein sterblicher Mensch bist. Sophrosyne, das ist nötig, Besonnenheit. Um Besonnenheit hat es zu gehen, also dass man innehält. Das bedeutet, was ist das nun, diese Besonnenheit? Wird im Dialog Charmides durchgeführt. Da sagt der Kritias zuerst, das heißt das Tun des jeweils Guten. Aber das reicht ja auch nicht zu. Denn auch wenn die Sache gut, wer die Sache gut macht, muss ja noch nicht das innere Wie und Warum begriffen haben. Der handelt zwar so, aber hat das wirklich verstanden? Außerdem weiß er nicht, ob das Gute auf das Ganze wirklich gut ist. Wie ich schon sagte, erst der gute Gebrauch macht ein Gut wirklich gut. Natürlich ist ein Lottogewinn eine schöne Sache, aber nicht jedem tut's gut. Und bei Sokrates heißt das Beispiel, natürlich hat der Kapitän dafür zu sorgen, dass die Leute heil mit ihrem Schiff da in den Piräus kommen. Aber ob das für jeden zum Heil ist, dass er im Piräus ankommt? Das steht wieder ganz woanders geschrieben. Also nochmal, wir landen immer wieder bei demselben Punkt. In Teilen würde es gehen, aber hier geht es ums Ganze. Das ist das Problem. Nicht? Wie sieht das aus? Also Selbsterkenntnis, Kenntnis aller anderen Kenntnisse, wie auch ihrer selbst. Aber was gewinne ich denn mit einem solchen Wissen? Das hängt ja dann auch bloß in der leeren Reflexivität rum. Also muss man beides irgendwie verbinden. Man muss sagen, das Tun von Gutem gehört hinein und dann das Tun des Guten auch nochmal. Ich muss also einerseits einzelnes Richtiges im Auge haben und andererseits den Willen dazu, überhaupt im Ganzen richtig sein zu wollen. Das ist ja diese merkwürdige Doppelbestimmung, das geht in eins. Wenn mich jemand nach dem Weg zum Bahnhof fragt, dann ist mir klar, ich habe den nicht in die Gegend zu schicken. Ich fange nicht mit einem abstrakten Gedanken an und lass mir einfach einen Aha, man sollte mal die Wahrheit sagen, wenn du gefragt wirst, also sage ich dem jetzt, wo es zum Bahnhof geht, sondern automatisch sagt man das. Aber es steckt immer beides drin, die konkrete Antwort und der grundsätzliche Gedanke, man soll nicht lügen und den anderen nicht in die Gegend schicken. Also das Konkrete und das Prinzipielle, das eine ist die Agatha, die Güter, und das andere ist das Agathon, das Gute schlechthin. Und das macht unser geistiges Erkennen aus. Wir machen einzelne Erfahrungen und immer zugleich was? Einmal Liebe, Freundschaft erfahren oder Verrat und Betrug und man weiß, was Verrat und Betrug überhaupt ist. Das ist dieses überhaupt, ist die Weise, wie wir die Dinge erkennen. Wir erkennen sie immer an was Konkretem, aber machen an dem Konkreten so eine Überhaupterfahrung. Und diese eigentümliche Spannung, das Konkrete, das ich irgendwie fassen kann, und diese merkwürdige Überhaupterfahrung, wie geht das ineinander? Wie bringt man das hin? Und an diesen Fragen sitzt dann also jetzt der Sokrates und was macht er da? Also man muss einfach mit den Leuten reden. Man könnte sagen, es geht um eine Theorie in praktischer Absicht. Die will nicht einfach so Theorie machen, sondern ihm geht es um ein richtiges Leben. Ich finde auch, darum sollte es auch in der Philosophie gehen. Es ist nicht in erster Linie reine Theorie, sondern es geht um das richtige Leben. Und das fängt es schon mal an im Gespräch selber, wo Sokrates sagt, der oberste Richter ist hier der Logos. Das heißt, das ist unübersetzbares Wort. Das heißt, der Sinn, das Wort, das Argument, der Plot einer Geschichte. Also das ist völlig unerschöpflich, aber der Kern enthält dieses, also dass es was zu tun hat, es geht wirklich los mit dem Sprechen und mit dem Reden. Aber es reicht dann in die Vernunft schlechthin, dieses oberste Maß und dem Gehorsam leisten. Das ist der Punkt. Wenn Sie mal so lesen in diesen Dialogen, dann werden die Gesprächspartner vom Sokrates werden in der Regel irgendwann unwillig und nervös und kommen durcheinander und werden dann unsachlich und ausfällig. Und der sagt, nein, man hat einfach hier dem Logos zu gehorchen. So wie er es auch später machen wird, wo er dann dem Kritias sagt, ja, stell dir vor, ich laufe jetzt hier weg aus dem Gefängnis und dann kommen da die Gesetze zu mir und sagen, was, dein ganzes Leben hast du hier von den Gesetzen gelebt, jetzt wo sie gegen dich sind, meinst du, du könntest es einfach weglaufen? Sagt er, man muss doch dem Logos folgen, auch wenn es einem nicht passt. Also man könnte es so ausdrücken, eine Option für Sachlichkeit gegen Unsachlichkeit. Die Ausdrücke stammen von ja, Hengstenberg und der war mal bekümmert, dass dann die Kritiker mal gesagt haben, das klingt so sachlich und so sachhaft mit der Sachlichkeit. Ich habe ihm gesagt, er soll sich nicht so aufregen darüber, es ist halt so, das hängt an unserer Sprache. Ich kann nicht, eigentlich müsste ich sagen, Sachen gegenüber sachlich, Personen gegenüber persönlich und Gott gegenüber fromm. Aber man darf im Deutschen nicht persönlich werden. Also nehme ich deswegen das neutrale Wort und sage sachlich. Könnte mit Pieper sagen, wirklichkeitsgemäß. Steht also vor der Entscheidung, ja, passe ich, folge ich dem, was der Augenblick, die Sache, Sache ist also jetzt nicht ein Gegenstand, sondern Sache ist auch im Juristischen nicht die Causa, die Sache, die verhandelt wird, das, worum es geht zwischen uns. Gehe ich also darauf ein, was dort ansteht, oder gehe ich nach meinem Kopf? Unsachlichkeit. Ich finde das hilfreich, um die Worte gut und böse mal beiseite zu lassen. Nehmen wir etwas, diese nüchternen Worte Sachlichkeit und Unsachlichkeit. Und warum spreche ich davon? Weil es mir darauf ankommt, dass es uns allen einleuchtet. Es gibt keine Neutralität gegenüber Sachlichkeit und Unsachlichkeit. Weil wir sind alle in der Gefahr, denke ich, zu denken, bei Gut und Böse sei es so wie zwischen Wurst und Käse. Die liegen da so rum und man kann sich das eine oder das andere nehmen, völlig neutral. Eben nicht. Wer neutral ist gegenüber Sachlichkeit und Unsachlichkeit, ist schon unsachlich. Und nochmal anders formuliert. Sie können für Sachlichkeit nur sachlicherweise optieren. Und für Unsachlichkeit nur unsachlicherweise. Das ist eine eigentümliche Doppelung. Damit Sie uns recht verstehen, ich habe jetzt nicht gesagt sachliches Verhalten, sondern Sachlichkeit. Also jemand kann natürlich aus sachlichen Gründen einen Wutanfall vorspielen, um jemanden zu beeindrucken, zur Besinnung bringen. Oder jemand kann sehr sachlich rumtun, aber in Wirklichkeit hat er nur unsachliche, egoistische Interessen. Das geht beim Verhalten. Aber ich meine das Grundsätzliche. Kann ich mich grundsätzlich entscheiden, unsachlicherweise für Sachlichkeit oder sachlicherweise für Unsachlichkeit? Nein, hier hat es immer die Doppelung. Entweder bin ich für Sachlichkeit, dann bin ich sachlicherweise für Sachlichkeit. Oder ich bin für Unsachlichkeit, dann bin ich unsachlicherweise für Unsachlichkeit. Und sie haben überhaupt keinen Moment, wo sie meinen, sie könnten dann neutral sein. So denken wir aber leider immer wieder Freiheit. Dass man da erstmal so da steht und kann so dann sich so aussuchen. Können Sie da mal ein Beispiel dazu machen? Sobald ich Beispiele mache, wird es wieder schief, weil das das Verhalten und nicht die Haltung angeht. Nicht? Aber man kann sich ja einfach überlegen. Man kann sagen, da liegt also, was weiß ich, da hat jemand eben sein Geld liegen lassen. Nicht? Und dann fragt der andere ja, was jetzt? Sagt er, die Moral geht erst los, ob ich überlege, ob das Geld, geliehene Geld, ob ich das mit meinem Kompagnon teile oder ob ich es alleine einstecke, nicht? Also das ist zum Beispiel schon nicht richtig, nicht? Dann, der muss das natürlich zurückgeben. Also, man findet Geld, behält man es oder behält man es nicht? Oder was auch immer. Und dann können wir so denken, als wären wir da eigentlich einen Moment lang neutral. Aber dann verstehe ich die Leute gut, die sagen, nein, wer da tut, er wäre neutral, der hat es schon getan. Das erklärt zum Beispiel, warum Hegel den Sündenfall und Kierkegaard auch, den Erbsündenfall eigentlich fast als Notwendigkeit einführt. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist, wenn ich mir irgendwann Freiheit denke als reine Schiedsrichterhaftigkeit. Ich nehme einen Abstand und stehe souverän da, gut und böse, und jetzt wollen wir mal sehen, ob ich so gnädig bin zu gehorchen. Schon passiert. Sondern selbstverständlich habe ich dem Guten zu folgen und zu gehorchen. Wer also sich das so vorstellt im Paradies, dass Adam und Eva erstmal ein bisschen überlegen, ob sie gehorchen sollen oder nicht, da muss weiter gar nichts passieren, dann haben sie schon verloren. Und deswegen wird in dieser Tradition, das haben halt gerade, hat die Reformation so ausgeprägt formuliert, kommt dann das heraus, dass sie dann diese Gedanken verknüpfen, dann macht auch der Luther so, dann nimmt er den Gedanken der Incurvatio super se ipsum, der Krümmung meiner auf mich selbst, und setzt das in eins mit der Reflexion. Reflexion heißt ja auch die Rückbeugung. Also ich gehe, anstatt mich dem Guten zu unterwerfen, kriege ich einen Schritt zurück und sage, soll ich mich denn unterwerfen oder nicht? Da ist es eigentlich schon passiert. Und das ist der Grund, weswegen der Mose nicht ins Heilige Land durfte. Ne? Weil wir das Wasser da aus dem Felsen holen sollte, sagte er, also ich habe euch ja so satt, sagte, ob da jetzt auch noch Wasser aus dem Felsen kommt, weiß ich nicht. Ne? Wo Gott denn sagt, so zur Strafe darfst du nicht ins gelobte Land, du darfst nur vom Nebo darüber gucken, aber nicht hinein. Ne? Also nochmal ist das deutlich, dass dieses also Zögern und scheinbare Unentschiedenheit, dass das eigentlich schon ein Nein gegenüber dem Guten ist. Wenn man sagt Gut und Böse, dann klingt das irgendwie so besetzt und von außen verteilt, da sieht man es nicht so deutlich, meine ich. Aber wenn Sie es zurücknehmen auf diese Ausdrücke Sachlichkeit, Unsachlichkeit, finde ich jedenfalls, dann wird es eigentlich klar, dass man sehen muss, hier gibt es keine Neutralität. Es gibt keine Neutralität, dann bin ich entweder schon auf der einen oder auf der anderen Seite. Und so etwas ist also hier mit dem Sokrates, man könnte also sagen, diese Gewissenhaftigkeit, die dahin gehört, so könnte man es auch ausdrücken. Ich kann die Wahl ja nur gewissenhaft treffen. Gewissenhaftigkeit ist aber schon die Entscheidung fürs Gute und die Sachlichkeit. Ich kann mich dann bei der Wahl irren im Vordergrund, aber nicht bei dieser Grundstellungnahme. Und das scheint mir einer der Hauptpunkte bei der Sophistik zu sein und bei all diesen Formen zu meinen, wir könnten so eine Sphäre konstruieren, wo es erstmal rein theoretisch zuginge, während wir immer schon, weil wir Menschen sind, wo wir menschlich handeln, unter dem Anspruch der Gewissensforderung stehen, gewissenhaft zu leben, zu handeln, in der Theorie wie in der Praxis. Es gibt ein Ethos auch der Theorie. Bitte?
Widerspruch zu dem steht, was unser Wesen eigentlich ausmacht?
Darauf läuft es hinaus. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt das Wesen her? Müssen wir denn unserem Wesen folgen, sagen dann andere? Sartre führt ja genau deswegen die absolute Freiheit ein. Der sagt, wir können kein Geschöpf sein, denn wenn es einen Schöpfer gäbe, dann hätte er uns ein Wesen vorweggegeben. Sein Bild ist ja die Herstellung eines Brieföffners. Oder so, nicht? Also man macht dann einen Gegenstand, der ein bestimmtes Ziel hat, und nach diesem Ziel des Gegenstandes wird der Gegenstand gestaltet. Und dann ist er festgelegt und ist gar nicht mehr frei. Und so stellt sich Sartre also vor die christliche Ethik oder so. Er sagt, dadurch, dass die von einem Schöpfer kommt, ist alles schon vorgegeben, während Freiheit, die deswegen ja auch dasselbe ist wie nichts, weil noch gar nichts schon sein darf, nicht? Sondern aus diesem Nichts schaffe ich mich erst. Das ist dann seine berühmte Formel, dass die Existenz der Essenz vorausgeht. Ich bin, aber was ich dann werde, das mache ich erst aus mir. Dass das absolut nicht geht, das hat der Sartre auch gewusst, nicht? Nur hat er gesagt, die Vorgaben, die ich habe, die zählen eben in dem Sinn nicht. Bitte?
Dann gäbe es seiner nach, wenn der Mensch ein festes Wesen von Anfang an hätte, ein Determinismus zum Guten.
So ist es. Entweder zum Guten oder zu, oder einfach zu irgendwas.
Die sokratischen These, dass man, wenn man das Gute ganz erkannt hat, das Gute immer tun müsste. Wenn der Mensch also das Gute wäre sein Wesen auch und nicht anders könnte, dann gäbe es nicht Schlechtes in der Welt.
So ist es. Ja. Dann würde alles gut gehen. Und das hängt damit zusammen, dass die Griechen keinen Begriff des Willens haben. Die Ethik der Griechen sieht so aus, dass es die Vernunft gibt und die Leidenschaften. Das sind die drei Seelenteile bei Platon. Die Vernunftseele sitzt im Kopf, das Logikon. Da wird also gedacht und gesehen. Und dann gibt es zwei Seelen der Leidenschaften. Die niedere Seele, die sitzt im Bauch, das ist die begehrte Seele. Mit dem Begehren, den Trieben, den Antrieben, und dann die Mutseele mit dem Stolz, mit der Aggressivität und so, die sitzt in der Brust, das Thymikon. Also zwei niedere Seelenteile, Brust und Bauch, und dann den Kopf, die Vernunft, die soll herrschen, der Vernunft soll herrschen über Brust und Bauch. Allerdings nicht tyrannisch herrschen, sondern eben ordentlich herrschen. Das heißt so, dass es denen auch ihr Recht gibt oder so. Nicht als Tyrannen, sondern als eine gute, vernünftige Regierung, die da auch auf ihre Untergebenen aufpasst. Da das am einzelnen Menschen so schwer abzulesen ist, weil der zu klein ist, macht er in seinem großen Hauptwerk der Staat das am Staat im Ganzen deutlich. Nehmen wir mal ein Großmodell. Der Mensch im großen Modell ist die Polis, ist der Staat. Und dann ist der Kopf, sind dort die Philosophen. Ja, natürlich, ne? Und dann ist also die Brust, das sind die Soldaten, und alles andere, das sind dann wir so, Kreti und Pleti, das ist also der Bauch. Und dann liest er daran ab, wie also so ein Staatswesen zu sein hat und sagt, und so wie das im Staatswesen ist, die Vernunft herrscht über die Leidenschaften, wenn es klappt, so soll das im Einzelmenschen auch sein. Deswegen ist ja für die Alten die Gerechtigkeit die oberste Kardinaltugend, nicht wie nachher in unserer christlichen Zählung, die Klugheit als Erste. Sondern als Erstes die Gerechtigkeit, nämlich die Stimmigkeit dieser drei Seelen zueinander. Und dann hat jede Seele nochmal ihre Tüchtigkeit. Die Klugheit der Kopf, die Tapferkeit die Brust und Zucht und Maß, die Beherrschung der Bauch. Nicht? Da kriegt jede Seele nochmal ihre Tauglichkeit und die Tauglichkeit der drei Seelen zusammen, das ist die Urtugend. Die Gerechtigkeit, in denen das liegt. Und man könnte sagen, der Sokrates fragt die ganze Zeit danach, wie komme ich zur Gerechtigkeit? Und er sucht das in diesem griechischen Modell, sucht es von der Vernunft her. Das ist ein Rationalismus. Deswegen sagt er, das kann gelehrt werden, das muss ich einsehen. Die biblische Anthropologie und Ethik sieht anders aus. Da gibt es keine Trennung von Leib und Seele. Und solche Geschichten, sondern da gibt es den einen Menschen, der steht dann im Konflikt zu seinem Schöpfer. Und dann heißt das Problem nicht Vernunft und Leidenschaft, sondern Gehorsam oder Rebellion. Das ist ein ganz anderer Entwurf. Und diese beiden Entwürfe treffen dann aufeinander und dann setzt sich ja zunächst mal der ausgearbeitetere mehr durch in der folgenden Philosophie und Theologie, eben dieses griechische Modell. Das haben sie dann bei Thomas und bei all den Leuten, rückt das in den Vordergrund, wenn sie nicht gerade irgendwelche frommen Sachen schreiben, nicht? Aber sonst rückt das in den Vordergrund in dieser Einteilung. Mit dieser Verschiebung nochmal, die an sich hier schon drinsteckt, die Vernunft als die Leidende, die rückt dann eben, Ambrosius macht das, setzt sie dann an die erste Stelle. Also danach fragt er jetzt, wie komme ich also hin, wie soll das gehen, dieses Modell, wie soll ich das Leben durchführen? Ich sage da, fehlerfrei würden wir selbst unser Leben führen im Besitz der Besonnenheit. Aber wo kriegt man das her? Und da sieht man, dass man da mit diesem Modell des Fachwissens irgendwie an Grenzen kommt dabei, weil eben Menschsein kein Fach ist, das ich eben nicht in den Griff kriege. Durchschlagen tut dieses Modell des Fachwissens aber, nämlich der Arbeit mit dem Werkzeug. Und was ist das Werkzeug, das gemeinsame Werkzeug der Sophisten und des Sokrates? Natürlich das Wort. Daher die Achtsamkeit auf das Wort, und bis heute ist Philosophie ja zu einem großen Teil Sprachkritik. Klärung der Begriffe, weil die werden vermischt. Nicht? Also es ist natürlich nicht so handwerklich unmittelbar konkret, deswegen sind da die Handwerker auch verwundert, denn an sich gehört eben das Was und Warum nicht zu den handwerklichen Fragen. Und deswegen hat man auch früher bei der Lehre den Lehrlingen gesagt, sie sollen nicht fragen, sondern gucken und nachmachen. Nicht? Das tut man einfach und lernt das durch Nachahmung. Denn dieses Warum, das lähmt natürlich und lenkt bloß ab. Sondern ich soll ja lernen, das Wie. Und beim Wie ist weniger zu fragen, warum, als hinzugucken, wie man es macht und es nachzumachen. Gewusst wie. Während das Warum hält auf, und das vielleicht sagt man auch bloß warum, damit man den anderen dazu bringt, dass man mal nichts tun muss, dass man dann ins Schwätzen kommt. Nicht? Das haben die natürlich auch immer gewusst, dass das so die Tricks waren. Das hat man in der Schule auch so gemacht mit den Lehrern, nicht? Auf irgendwelche solche Warum-Fragen zu bringen, und dann blieb der Stoff liegen. Nicht? Kennen wir ja. Also, dass man sieht, wie macht man das, nicht? Aber jetzt siehst du, es ist schon 3 Uhr. Machen wir erstmal eine Viertelstunde Pause. Schönen Dank.